Mein Name ist Monika Wagelt und ich lade Sie heute ein zu einer weiteren Ausgabe der Katechismus-Sendung. In dieser Sendung beschäftigen wir uns mit der Glaubenslehre der katholischen Kirche, wie sie im großen katholischen Katechismus zusammengefasst ist. Im Katechismus wird die Lehre über Gott genauso behandelt wie die Lehre der Kirche über ihr eigenes Wesen, über das Kirche und Gemeindesein. Und natürlich geht es im Katechismus auch um die Gebote Gottes, um die Sakramente und um das christliche Gebet. Heute beschäftigen wir uns mit einem ganz wichtigen Thema in unserer modernen Welt, der Einheit der christlichen Kirche. Fast in allen Ländern gibt es nicht nur eine einzige christliche Konfession, sondern viele verschiedene Kirchen. Es gibt außer katholischen, evangelischen und vielleicht auch Anglikanern viele kleine Freikirchen, die oft nur aus wenigen Mitgliedern auf ganz beschränktem Raum bestehen. Ist das der Wille Gottes? Zeigt das eine positive Vielfalt oder bedroht das nicht letzten Endes auch das Zeugnis der Christen? Mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Die Einheit der Kirche bekennen wir als Katholiken im Glaubensbekenntnis, denn dort beten wir: Ich glaube an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Die Einheit der Kirche war schon den Aposteln in der Bibel ein ganz großes Anliegen. Immer wieder werden wir in den Briefen der Apostel vor Spaltungen und Trennungen in der Kirche gewarnt. Deshalb hat auch der Katechismus der katholischen Kirche dieses wichtige Thema aufgenommen und behandelt es ausführlich in Nummer 811 bis 819. Warum die Einheit der Kirche das zentrale Wesen der Kirche und ihrer Sendung ist, das hören wir zu Beginn der Sendung zunächst von Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim.
Liebe Schwestern und Brüder, diesen Impuls möchte ich wieder dem Katechismus-Kapitel widmen unter der Überschrift „Die Einheit der Kirche“. Sie finden den entsprechenden Abschnitt im Katechismus der katholischen Kirche ab der Nummer 811. Wir glauben im Glaubensbekenntnis, drücken wir das aus, im großen Glaubensbekenntnis besonders, wir glauben an die eine Kirche. Das ist eigentlich eine ziemlich banale Wahrheit zunächst. Die Kirche ist eine einzige, denn Christus hat simpel nur eine Kirche gegründet. Wir haben keine Informationen, dass Christus damals sozusagen mehrere Kirchen gegründet hätte. Und deswegen, wenn die Kirche sozusagen das Geschenk Christi an die Welt war, zur Erlösung der Menschen, dann hat er nur eine einzige eben gegründet. Und das ist in sich auch logisch, denn Gott ist nur ein einziger. Und gerade wenn man vom Alten Testament her die sieht, wie wichtig die Einzigartigkeit Gottes dem Volk Israel schon war und dass eben auch Gott sich ein auserwähltes Volk gesucht hat, dass er eben nur ein einziges Volk aus allen anderen Völkern herausgewählt hat, erinnert uns ganz klar an die Einheit der Kirche. Was bedeutet das nun? Das heißt, wenn wir heute von vielen Kirchen oder kirchlichen Gemeinschaften sprechen, so kann das niemals bedeuten, dass es im echten Sinne mehrere Kirchen gibt, sondern dass die eine Kirche, die Christus gegründet hat, auch heute noch existiert und fortdauert und dass diese eine Kirche sozusagen die eigentliche, die wahre Kirche ist. Das hat ganz konkret auch zur Folge, dass wir Christen, wenn wir durch die Taufe Christen geworden sind, eigentlich auch alle längst in diese eine Kirche eingegliedert sind. So versteht es ja besonders der Apostel Paulus durch sein wunderschönes Bild von der Kirche als dem Leib Christi. Du wirst durch die Taufe ein Glied am Leib Christi. Und dieser Leib Christi ist nun mal nur einer. Es gibt nicht mehrere Christusse und damit auch nicht mehrere Christusleiber. Und egal, ob du in der evangelischen Kirche in den Leib Christi eingegliedert worden bist oder in der orthodoxen Kirche oder in der anglikanischen Kirche oder eben in der katholischen Kirche, letztlich kannst du immer nur in den einen Leib Christi, also in die eine Kirche, eingegliedert worden sein. Und somit gibt es tatsächlich auch konkret durch die Taufe nur eine einzige Gemeinschaft der Gläubigen auf der ganzen Welt, weil es nur eine Taufe gibt. Wie der Paulus drückt dies nachdrücklich im Epheserbrief einmal aus, da sagt er, bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Nun gibt es aber offensichtlich ja doch viele Kirchen und kirchliche Gemeinschaften. Zunächst einmal versteht sich die katholische Kirche sehr deutlich als die Verwirklichung dieser einen einzigen Kirche Christi. Das hat auch das Zweite Vatikanische Konzil in der dogmatischen Konstitution über die Kirche Lumen Gentium, Kapitel 8, deutlich und auch dogmatisch, also lehramtlich, verbindlich in Erinnerung gerufen. Die einzige Kirche Christi in dieser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet ist verwirklicht, da steht das lateinische Wort subsistit, in der katholischen Kirche. Wir glauben, dass in der katholischen Kirche tatsächlich diese eine einzige Kirche in ihrer Fülle verwirklicht ist. Gleichzeitig aber haben natürlich dann auch die anderen Kirchen in einem gewissen unterschiedlichen Grad an der Fülle dieser einen einzigen Kirche Anteil. Und zwar haben sie nach unserem Verständnis in dem Maße Anteil an der einen Kirche, in dem Maße sie auch die Fülle der Lehre der einen Kirche, der Wahrheit der einen Kirche und auch der Ämter dieser Kirche, der Verfasstheit auf die Apostel miteinander teilen. Und deswegen haben die orthodoxen Kirchen für uns ein höheres Maß an Kirche sein in sich, weil sie die ununterbrochene Nachfolge der Apostel bewahrt haben, wie die protestantischen Kirche, die diese Apostelnachfolge in der Ämterweitergabe der Sukzession nicht bewahrt haben, beziehungsweise auch gar nicht bewahren wollten. Entscheidend ist trotz aller Unterschiede, dass diese Einheit sozusagen unzerstörbar existiert und wir in diesem Sinne im Bereich der Ökumene auch gar nicht erst die Einheit der Kirche irgendwie herstellen müssten, denn diese Einheit ist längst da. Das Einzige, was wir tun sollten und uns gegenseitig helfen sollten, ist die wahre Einheit der Kirche zu entdecken. Das ist für uns als Katholiken notwendig, dass wir die einenden Elemente bei unseren christlichen Schwestern und Brüdern in allen anderen Konfessionen wahrnehmen und achten und vielleicht sogar von ihnen lernen, denn der Geist Gottes wirkt eben auch außerhalb unserer konfessionellen Definition oder Grenze, weil er grundsätzlich jedem Getauften sich zuwendet, der sich ihm öffnet. Und umgekehrt dürfen wir natürlich auch den Angehörigen anderer Konfessionen helfen, die wahre Einheit der Kirche zu entdecken, indem wir in Geduld mit ihnen auch unseren Glauben durchdenken, bezeugen und sie vielleicht dann mehr und mehr entdecken, dass ihnen zur Fülle der Einheit noch die eine oder andere Glaubenswahrheit fehlt, beziehungsweise sie noch das eine oder andere mehr entdecken dürften. Auch natürlich, last not least, könnte man sagen, die Bedeutung des Petrusamtes als dem großen Amt der Einheit, als das Jesus es letztlich eingesetzt hat. Immerhin sagt der Jesus wörtlich zu Petrus: Auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen.
In der Einheit der Kirche drückt sich das Wesen des einen Gottes aus, sagt Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim. So wie Gott nicht gespalten ist und so wie es nur einen Christus geben kann, gibt es durch die Taufe auch nur eine einzige Kirche. Schon die Apostel warnten die frühen christlichen Gemeinden vor Spaltungen und vor einem Abweichen von der wahren, von der einen Lehre. Auch die katholische Kirche heute legt einen großen Wert auf das Prinzip der Einheit aller Gläubigen und bekennt deshalb den Glauben an die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche, die gestern, heute und in alle Ewigkeit immer dieselbe bleiben wird. Dazu betrachten wir in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria heute die Nummern des Katechismus ab 811. Im Dialog mit unseren evangelischen Mitchristen ist die Betonung der katholischen Einheit natürlich immer wieder ein Streitpunkt, denn Protestanten fühlen sich vom katholischen Kirchenverständnis diskriminiert und als Kirche abgewertet. Die Einheit ist aber nach katholischem Verständnis eben kein Menschenwerk, sondern ganz klar eine Gnade Gottes. Wie wir im Dialog der Konfessionen und Religionen die katholische Kirchenvorstellung noch besser erklären können, das hören wir jetzt im zweiten Teil der Sendung von Pater Jörg Thiemann.
Warum kann es nur eine Kirche geben? Das ist wirklich eine sehr provokative Frage. In Johannes 17,21 betet Jesus: Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, sollen auch sie eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die Menschen ebenso geliebt hast wie mich. Die Einheit unter denen, die an Jesus glauben, ihm in ihrem Leben nachfolgen, hat vor allen Dingen den Wert eines Glaubenszeugnisses. Sie ist das Zeugnis für den Glauben an den lebendigen und dreifaltigen Gott. Für die Menschen soll das Beispiel der Einheit ein wichtiges Motiv des Glaubens sein. Die Welt, die Johannes sicher nicht abgeschrieben hat, soll an dieser Einheit die wirksame Liebe Gottes erkennen. An der Einheit ist zu erkennen, dass Jesus von Gott gesandt ist. Die Gemeinschaft der Menschen, die an Jesus Christus glauben, spiegelt in ihrem Leben die Einheit wider. Sie gibt Zeugnis von Gott. So hat diese Einheit unter den Jüngern Jesu ihren Grund eben in der Einheit des Vaters mit dem Sohn. So lesen wir in Artikel 813. Die Kirche ist eine von ihrem Ursprung her. Höchstes Vorbild und Urbild dieses Geheimnisses ist die Einheit des einzigen Gottes, des Vaters und des Sohnes im Heiligen Geist in der Dreiheit der Personen. Wichtig für die Bitte Jesu um die Einheit ist auch sein Kreuzestod. Darum schreibt der Artikel 813. Die Kirche ist eine von ihrem Gründer her. Dieser, der Mensch gewordene Sohn, hat durch sein Kreuz alle Menschen mit Gott versöhnt und die Einheit aller in einem Volk und in einem Leib wiederhergestellt. Der Evangelist Johannes hat aber nicht an die getrennte Christenheit gedacht. Diese wird erst später im ersten Johannesbrief in den Blick genommen. Wenn Jesus um die Einheit bittet, dann zeigt sich eines. Die Einheit ist zuerst eine Gabe Gottes, nicht die Leistung der Menschen. Auch dieser Gedanke findet sich in Artikel 813. Die Kirche ist eine von ihrer Seele her. Der Heilige Geist, der in den Gläubigen wohnt und die ganze Kirche erfüllt und leitet, schafft diese wunderbare Gemeinschaft der Gläubigen und verbindet sie in Jesus Christus so innig, dass er das Prinzip der Einheit ist. Die Einheit ist eine geistliche Wirklichkeit, weniger eine institutionelle oder organisatorische Wirklichkeit. Seither ist auch die Frage wichtig, wie die verschiedenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften zusammenkommen können, wie sie als Organisation, als eine Gemeinschaft fungieren können. Das ist bei allem Mühen um Ökumene sehr wichtig. Aber im Vordergrund steht die geistliche Wirklichkeit. Eine Einheit der Organisation muss immer Ausdruck von einer inneren und geistlichen Einheit sein. Nun soll diese Einheit der Nachfolger Jesu für die Welt, für alle Menschen ein Motiv des Glaubens sein. Dementsprechend aber kann auch die Uneinigkeit der Christen schuld daran sein, wenn die Welt nicht glaubt. Wenn der johannäische Jesus so eindringlich um die Einheit betet, dann war sie bereits in Gefahr. Einheit war bereits im Anfang des Christentums eine Aufgabe. Um diese Einheit war immer wieder zu ringen.
Um die Einheit der Kirche geht es heute in der Katechismus-Sendung. Im Abschnitt über das Glaubensbekenntnis befasst sich der Katechismus mit der einen Kirche, weil wir im Glaubensbekenntnis beten: Ich glaube an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Diese vier Eigenschaften der Kirche gehören ganz wesentlich zusammen. Wo aber Sünde ist, da ist Spaltung, da gibt es Sekten und Streitgespräche, schrieb schon der frühchristliche Autor Origenes. Wohingegen die Tugend ist, da ist Einmütigkeit und Einheit, weshalb alle Gläubigen eines Herzens und einer Seele sein sollen. Heute wissen wir, dass sich durch die Reformation und Schuld auf beiden Seiten die Kirche gespalten hat. Es gibt viele christliche Gemeinschaften, die oft untereinander keinen Kontakt haben, die nicht zu einer großen Kirche gehören. Die Einheit ist aber ein ganz wesentliches Anliegen von Jesus Christus, denn er allein ist für alle Menschen zum Heil gekommen und er hat nicht viele Kirchen gestiftet, sondern nur eine einzige, der alle Menschen angehören sollen. Der Geist Christi bedient sich sicherlich aller Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, die es gibt, als ein Mittel zum Heil. Die Kraft aller dieser Gemeinschaften kommt aber aus der Gnaden- und Wahrheitsfülle, die Christus der katholischen, das heißt der weltumfassenden Kirche anvertraut hat. So lesen wir es in Katechismus Nummer 819. Alle Güter der Kirche stammen von Christus, führen zu ihm und drängen deshalb von selbst auf die katholische Einheit hin, so der Katechismus weiter. Die katholische Einheit ist wesentlich mit der apostolischen Sukzession, mit dem Weihesakrament und eben auch mit dem Papsttum, dem Petrusamt, verbunden. Das ist natürlich ein großer Streitpunkt, wenn wir uns in der Ökumene mit unseren evangelischen Brüdern im Glauben über unser Kirchenverständnis unterhalten. Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim versucht jetzt, die Bedeutung des Petrusamtes und der Bischöfe für die Einheit der Kirche zu erklären.
Liebe Schwestern und Brüder, diesen Impuls möchte ich wieder dem Katechismus widmen unter der Überschrift Die Bedeutung des Petrusamtes als dem großen Amt der Einheit, als das Jesus es letztlich eingesetzt hat. Immerhin sagt der Jesus wörtlich zu Petrus: Auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Da spricht er auch nur von der Einzahl. Also die eine einzige Kirche Christi ist auf Petrus gebaut. Und damit ist das Papstamt eben die einende Mitte auf Erden. Interessanterweise ist es das sogar heute auch tatsächlich teilweise über die konfessionellen Grenzen hinaus. Denn irgendwie, auch wenn es die Protestanten, die Orthodoxen, die Anglikaner vielleicht nicht so gern wahrhaben wollen, spricht dann doch der Papst immer wieder für alle Christen, da er doch ja auch die größte christliche Kirche vertritt und irgendwie die anderen dann an dieser Vertretung auch immer ein bisschen mit Anteil haben. Nun gibt es natürlich auch immer wieder neue Spaltungen, und diese Spaltungen haben in der Vergangenheit eben auch zu den Trennungen, zu den Aufspaltungen in Konfessionen geführt. Es ist immer wieder beeindruckend, welche Masse an Spaltungen es inzwischen schon gegeben hat. Man geht heute davon aus, dass neben der einen katholischen Kirche, wohlgemerkt, mit ungefähr 1,2 Milliarden Mitgliedern, gut 20.000 andere kirchliche Gemeinschaften existieren, wobei diese hohe Zahl insbesondere natürlich im protestantischen Bereich zu finden ist, wo es dann an 1000 Orten sozusagen immer wieder zu Neugründungen kleinster Gemeinschaften kam, die sich dann wieder von anderen abgespalten hatten. Auf jeden Fall auf diese Weise die Einheit immer mehr zersplittert wurde. Die Spaltungen kommen in der Regel immer daher, dass Einzelne ihre Meinung über die Lehre der Kirche gestellt haben. Im gewissen Sinne ist es immer ein Produkt des Stolzes, der Selbstüberschätzung, der Überheblichkeit von Menschen gewesen. Und immer da, wo Einzelne auftreten und für andere Wahrheiten verkünden wollen, die nicht im Einklang mit der Lehre der Kirche sind, sollten wir vorsichtig sein. Es gibt so den saloppen Satz: Es ist besser, einen Papst in Rom zu haben, als 1000 Päpste an allen möglichen Orten der Erde. Und mancher spielt sich dann ja gerne so als kleiner Papst auf und meint, er könne sozusagen neu definieren, was wahr ist und was zu glauben ist. Bewahren wir uns immer die Demut und damit auch die Bereitschaft zu einem demütigen Gehorsam gegenüber der Kirche, die über Jahrhunderte es geschafft hat, eine Kirche zu sein, die Wahrheit des Glaubens über die Jahrhunderte in Treue zu überliefern und in der Fülle dieser Wahrheit auch zu leben. Ich möchte euch als Wort des Lebens für die kommenden Tage ein Wort des Apostels Paulus aus dem Galaterbrief mitgeben. wo er dies sehr schön zusammenfasst. Zunächst im größeren Rahmen steht dort Kapitel 3, Abvers 27. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt. Die Taufe wieder als Hintergrund. Und dann geht es weiter. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Vielleicht greifen wir diese sechs Wörtchen heraus wieder. Ihr alle seid einer in Christus. Ich glaube, das gibt uns eine große Hoffnung, eine große Zuversicht, eine große Sicherheit auch in unserem Glauben. Christus eint uns. Ich bin in Christus eins mit allen anderen Christen auf dieser Welt und habe dahin auch eine einende Funktion für die ganze Welt. So bitten wir wieder um den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
Über die Bedeutung der Einheit der Kirche für unseren Glauben und auch für die christliche Mission haben wir heute in der Katechismus-Sendung mit Pfarrer Bernhard Hesse und mit Pater Jörg Thiemann gesprochen. Im Glaubensbekenntnis bekennen wir die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Diese vier Eigenschaften gehören ganz wesentlich zusammen und jede Spaltung und Streitigkeit in der Kirche schwächt auch das Wirken der Kirche in der Welt. Wo Sünden sind, da ist Spaltung, da gibt es Sekten und Streitgespräche, aber wo die Tugend ist, da herrscht Einmütigkeit und Freude, weshalb alle Gläubigen eines Herzens und einer Seele sein sollen, so lesen wir im katholischen Katechismus. Wir laden Sie, liebe Hörer, natürlich ein, diese Texte über die Einheit der Kirche noch einmal zu Hause nachzulesen. Immerhin wird im Katechismus auch erklärt, wie wir dieses Thema mit anderen Christen, mit Christen anderer Konfessionen diskutieren können. Die Nummern 811 bis 890 beschäftigen sich ganz besonders mit der Einheit und Verstößen gegen die Einheit der Kirche. Wenn Ihnen die Gedanken von Pfarrer Bernhard Hesse und Pater Jörg Thiemann heute weitergeholfen haben, dann können Sie natürlich gerne auch unsere Sendung nachhören. Im Internet finden Sie die Sendung ab heute Abend auf www.horeb.org als Podcast und Download oder Sie bestellen kostenlos eine CD. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wünsche Ihnen viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb.